Deutschlandfunk. Information und Musik.
Wir überfliegen einen Text, scrollen runter, twittern oder tiktoken. Wir stehen am Rand und sehen der Welt beim Kriseln zu, halten bei der letzten Nachricht aus Nahost ein paar Minuten inne und dann wenden wir uns wieder dem nächsten Tweet zu. Nicht gut, sagt der Regisseur Milo Rau. Er nennt dieses Phänomen totale Gegenwart. Für ihn ist das ein Zustand ohne Vergangenheit und ohne Zukunft, eine absolute Seinsvergessenheit. Milo Rau spürt diesen Zustand in seinem Essay Die Rückeroberung der Zukunft nach und versucht ihm was entgegenzusetzen. Milo Rau, wodurch zeichnet sich diese totale Gegenwart aus, von der Sie sprechen?
Die zeichnet sich im Grunde durch eine Form von Überinformiertheit, die Fähigkeit, alles zu kritisieren, auch vielleicht gerade deshalb, weil es so viele Optionen gibt und so viele Optionen schwierig oder falsch oder moralisch fragwürdig scheinen, überhaupt ins Handeln. Also das ist quasi das Gleiche als falsch Befundene, also sagen wir mal den zerstörerischen globalen Kapitalismus, dass der unaufhaltbar scheint, weil jede Handlungsoption ist unfertig oder falsch oder rhetorisch fragwürdig und so macht man eigentlich weiter, was nicht richtig ist. Solidarität ist schwierig und selber etwas tun noch schwieriger.
Verharrt man deswegen sozusagen oder erstarrt man, weil es zu viele Optionen und zu viel Information und vielleicht auch zu viel Moralismus gibt?
Genau, also ich denke, das ist ein Problem, das jeder kennt, schon in kleinsten Gruppen, gerade unter aufgeklärten Menschen, um zu einer Entscheidung zu kommen, wo man merkt, dass jede Option irgendeine andere Möglichkeit ausschließt, irgendwie die Freiheit eines oder einer Beteiligten beschneidet. Also wir kennen das ja aus sehr vielen Minimaldissensen und kleinen Diskursen, die man gerade unter Aktivistinnen sehr stark hat, also wo oft auch Solidaritäten deshalb zerfallen, weil man eigentlich nicht bereit ist, diese Widersprüche anzunehmen und auch zu überwinden und ins Handeln zu kommen, gerade gemeinsam, gerade wenn nicht alles richtig scheint, wenn man auch noch nicht weiß und absehen kann, was dabei rauskommt. Und im Buch versuche ich eigentlich aus Erfahrungen und Erlebnissen und auch Vorbildern, also von Bewegungen wie zum Beispiel der Landlosenbewegung, den Zapatisten, Pussy Riot, vielen anderen Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, zu erklären, wie es trotzdem geht.
Ja, Pussy Riot ist ja ein bekanntes Beispiel. Was machen die aus Ihrer Sicht richtig?
Ich glaube, was Pussy Riot damals richtig gemacht hat, ich hatte damals noch ein Visum in Russland und habe in Moskau gearbeitet, 2012 und 2013 haben sie ja dieses Konzert in der Erlöserkathedrale gemacht. Und das wurde für vielen auch von Linken und Liberalen als quasi, intolerant, die Rechte der Gläubigen beschneiden und so weiter, ein bisschen aggressiv wahrgenommen. Sie wurden dann auch verurteilt. Wir haben nochmal den Prozess mit ihnen nochmal wiederholt und sie dann gewissermaßen freigesprochen. Was sie eigentlich richtig gemacht haben, ist diesen Antagonismus aufzuzeigen. Zu zeigen, diese Kirche, nachdem Kirill damals, also der Leiter der orthodoxen Kirche zusammengegangen ist mit Putins Partei und in die Politik gegangen ist, haben sie gesagt, das ist kein Ort Gottes mehr. Und deshalb haben sie das Konzert gemacht und gesagt, Mutter Maria, befreie uns von dieser falschen Kirche, befreie uns von der falschen Politik und sind dafür ins Lager gegangen. Eine gewisse Radikalität und auch, wie soll ich sagen, man kann sich fragen, darf man diese alten Frauen, die da beten in dieser Kirche, ein Vorwurf, den oft gemacht wird, darf man die erschrecken, ist das okay? Und sie wurden dann eine große Absurdität, gemäß einem Terror, aber auch einem Diskriminierungsartikel, dann verurteilt und ins Lager geschickt. Die haben aber gesagt, das ist egal, das machen wir. Und ich glaube, das andere, was bei ihnen interessant ist, ist natürlich die Skimasken, die sie tragen. Also die Anonymität, aus der sie heraushandeln und die Power.
Das heißt, da geht man sozusagen vom symbolischen Kampffeld weg und in den Aktivismus hinein.
Und man wirft gewissermaßen einen Stein in einen See hinein und man weiß nicht, wie werden sich die Wellen entwickeln. Also es war ja nicht das erste Konzert, das Pussy Riot gemacht hat. Ich erinnere mich, dass wir noch am Abend davor Tee getrunken haben, die auf dem Roten Platz gespielt, die haben in Museen gespielt und so weiter. Und das alles wurde eigentlich nicht groß wahrgenommen. Und das wurde dann plötzlich total wahrgenommen. Niemand hat das erwartet, dass man eigentlich dieses Risiko eingeht. Und ich denke, das ist das, was sie in dem Moment politisch gemacht haben.
Und das kann jetzt auch auf andere Formen der Kunst sozusagen übertragen. Also diese Rolle kann die Kunst spielen, uns aus dieser Gegenwart zu holen?
Ich denke, das ist eine explosionsartige Aufbrechen gewissermaßen dieser totalen Gegenwart, das sie da gemacht haben, dass quasi ein Staat sich verbirgt und eigentlich seine Macht gar nicht zeigt, dann plötzlich zeigt. Jetzt im Fall dieses quasi terroristischen Konzerts. Es gibt natürlich andere Aufgaben der Kunst, also vielleicht die Bilderpolitik zu verändern, neue Solidaritäten zu schaffen, die es vorher nicht gab, utopische Räume zu schaffen und so weiter und so fort. Also Dinge, die jetzt gar nicht direkt aktivistisch sind, sondern auf eine andere Weise, die die Wirklichkeit verändern können. Aber natürlich sind diese symbolischen Hardcore-Aktionen extrem wichtig.
Muss Kunst immer so weit gehen, um aufzurütteln oder irgendwas zu bewirken?
Das denke ich nicht. Es gibt ja dann die Debatte, ist das eigentlich sinnvoll, beispielsweise die Klimakleberin, ist das sinnvoll, ist es nicht besser, wir machen quasi eine langsame, nachhaltige politische Arbeit, versuchen Dinge nachhaltig zu verändern. Ich denke, beides ist wichtig. Man sieht aber oft, dass die langsame Veränderung, also Deutschland ist ja immer die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit, die nicht mal möglich ist. Also die kleinsten Dinge können ja unterdessen zum Beispiel die Grüne Partei nicht einmal mehr durchdrücken, fest selber gefangen in dieser totalen Gegenwart. Da muss man gewissermaßen andere Mittel anwenden. Aber natürlich ist es wichtig, dass man das dann verankert, dass man es in gewisser Hinsicht auch breit kommuniziert und dass man breite Fronten schafft, die das dann verstehen und unterstützen können.
Mhm. Sie sagen ja, Künstler sollen Zustände hinterfragen, aufrütteln, Missstände sichtbar machen, die für alle gegeben sind. Aber gibt es überhaupt noch, sagen wir vor allem in Deutschland, sowas wie Konsens, Mainstream, Normalismus, gegen den man sich auflehnen sollte, muss?
Ich glaube, der Konsens wird oft sichtbar, wenn man etwas Unerwartetes tut. Dass es zum Beispiel in Russland einen Konsens gibt zwischen Kirche und Staat, also eine orthodox-putinsche Mehrheit, das wurde tatsächlich Anfang 2013 durch diese Aktion klar. Das war total unklar und auch ich war überrascht, dass ich sogar in linksliberalen Kreisen eigentlich wenige Menschen finden konnte, die wirklich hinter Pussy Riot standen, aber plötzlich gezwungen wurden, quasi sich zu fragen, ist dieser Konsens, den es gibt und der plötzlich offenbar wird, ist das den Konsens, den wir wollen? Also es gibt scheinbar in Deutschland einen Konsens, dass man so weitermachen will, wie es ist und dass man sogar über Leichen geht und die eigene Zukunft verkauft. Weil das ist das, was die Gesellschaft tut. Und dann quasi das aufzubrechen und die Leute vor eine Entscheidung zu stellen, ich glaube, das ist schon das, was Intellektuelle, was Kunst, was in meinem speziellen Fall Theater und Film tun sollte.
Sie haben ja gerade die letzte Generation genannt. Ist das für Sie auch eine Form von Kunst?
Ich denke, das ist ganz klar Aktivismus, das ist aber bilderpolitisch Arbeit, dass es quasi zeigt, diese Bilder in den Museen, wenn wir so weitermachen, werden wir sie verlieren. Diese Kunst, die dargestellt ist auf den Bildern von Van Gogh und so weiter, die gibt es im Grunde schon gar nicht mehr. Diese Natur, die ist eigentlich zerstörerisch und diese Bilder sind in einen Zyklus geraten, in den sie nicht hineingehören. Wir müssen diese Kunst wieder befreien auf aggressive Weise. Und ich glaube, das ist eine Sache, wir müssen den Verkehr stoppen, wir müssen gewisse Vorgänge jetzt sofort aufhören, weil die Zeit ist knapp. Natürlich zu sagen, die letzte Generation ist natürlich eine aggressive Weise und das verbindet diesen Aktivismus mit Kunst.
Am Ende Ihres Essays, Ihres Buches schreiben Sie, so bitte ich Sie doch, leisten Sie ein bisschen Entwicklungsarbeit, revoltieren Sie, stoßen Sie mit uns ein Fenster zum Himmel auf. Wozu genau wollen Sie aufrufen?
Ich glaube, dass jeder an seinem Platz und jede etwas tun kann. Und das ist eigentlich das, was ich in dem Buch versuche. Da gehört auch viel Demut dazu, Bereitschaft zum Scheitern. 90% jedes Aktivismus, jedes künstlerischen Arbeitens ist natürlich Scheitern, ist der Versuch von Solidaritäten, die scheitern an Konflikten, die plötzlich offenbar werden. Wenn man mit Kongolesinnen zusammenarbeitet, wenn man mit Brasilianerinnen zusammenarbeitet, dann ist das nicht eher leicht und erfüllend, das ist auch total schwierig, weil man vielleicht verschiedene Absichten hat und plötzlich merkt, wie die sich einander widersprechen. Und ich glaube, der Versuch, das zu tun, darum geht es, an seinem Ort zu gucken, was könnte das sein, darum geht es. Aber ich glaube, es ist eine große Gefahr und geradezu ein Teil der totalen Gegenwart, dass man denkt, wenn es nicht total pur und schön und für alle safe und sicher gelingt und wenn es nicht total gelingt und wenn wir nicht mit einem Theaterstück die Welt retten, dann sind wir Loser und Verlierer. Ich glaube, davon müssen wir uns befreien. Das ist eine langsame Entwicklung.
Es ist ja ein sehr positiver Ansatz, den Sie da verfolgen. Können Sie den eigentlich noch verfolgen angesichts dieser ganzen Krisen, Kriege? Wir haben jetzt Gaza, wir haben die Situation in Israel. Angesichts all dieser Katastrophen, blicken Sie da immer noch positiv in die Zukunft?
Ja, es gibt ja dieses berühmte Sprichwort, Ich bin gewissermaßen ein Pessimist des Denkens und ich sehe, was Sie sagen. Ich bleibe aber ein Optimist der Handlung. Also ich versuche die Dinge gerade deshalb zu verändern, weil sie ja offensichtlich per se von alleine her gemäß dem Mainstream einfach immer schlimmer werden. Und wir kennen die Gründe. Also im Nahen Osten ist das Terror, ist das Wasser, sind das Landfragen, ist das die Vergangenheit, die umstritten ist. Und das ist in vielen anderen Landregionen auch so. Wir haben einen Kanzler, der sagt, wir müssen die Grenzen total schließen, wir müssen die Menschen zurückschicken. Also es werden gewisse moralische Grundstandards gerade verabschiedet. Ich denke, umso wichtiger ist es, dass gerade wir Intellektuelle und Künstlerinnen versuchen, uns dagegen aufzulehnen.
Sagt der Regisseur Milo Rau. Mit ihm sprach ich über sein neues Buch »Die Rückeroberung der Zukunft«.